Also ich weiß wirklich nicht, wo dieser Satz herkommt, über Geld spricht man nicht, aber wie will man denn da eine gewisse Kompetenz aufbauen, wenn man darüber nie spricht und sich auch nie mit anderen Menschen darüber austauscht? Also es macht gar keinen Sinn. So wie ein Kind mit Geld umgeht, so wird es später der Erwachsene auch tun.
Hallo und herzlich willkommen bei Financial Health, dem Podcast für deinen finanziellen Erfolg. Hier geht es um echte Strategien, smarte Investments und das Wissen, das du in der Schule nicht bekommen hast. Heute sprechen wir über ein Thema, das fast jede Familie betrifft und oft überraschend emotional wird. Das Thema Taschengeld. Wie viel ist eigentlich sinnvoll? Ab welchem Alter sollten Kinder eigenes Geld bekommen? Muss Taschengeld an Leistung gekoppelt sein? Und wie lernen Kinder dadurch wirklich den Umgang mit Geld? Genau darüber sprechen wir heute mit kleinen praktischen Tipps, konkreten Beispielen und einfachen Regeln, die im Familienalltag dann auch funktionieren. Schön, dass ihr dabei seid und los geht's mit der heutigen Folge. Hallo Julian und hallo an alle Zuhörer. Wir haben uns heute mal ein Thema ausgesucht, was vielleicht so ein bisschen out of the box ist, weil wir waren auch ein bisschen überrascht von dem Thema, was uns zugetragen wurde. Aber warum eigentlich nicht? Also spricht ja überhaupt nichts dagegen. Und so sprechen wir auch mal über dieses Thema, weil es ja durchaus auch in den Beratungen schon irgendwie ein kleines bisschen eine Rolle spielt. Aber irgendwie sind wir noch gar nicht auf die Idee gekommen, das hier mal mit in den Podcast zu implementieren. Aber heute ist der Tag. Taschengeld. Das ist ja irgendwie der erste Schritt in Anführungszeichen zur finanziellen Bildung. Und Fragen, die natürlich da absolut auf der Hand liegen, sind vielleicht, ab welchem Alter spielt Taschengeld überhaupt eine Rolle? Wie viel Taschengeld sollte es geben? Und auch eine spannende Frage, sollte es eigentlich bar oder digital ausgezahlt werden? Und da würde ich den Ball einfach mal an Julian abgeben und dich bitten, schieß mal los. Was sind deine Empfehlungen zum Thema Taschengeld?
Okay, ja, danke. Da hast du mir direkt erstmal jede Menge hingeworfen. Gehen wir das mal erstmal in Ruhe durch. Erste Frage, ab welchem Alter ist das sinnvoll? Da mag ich ungern ein ganz konkretes Alter reingeben, mag aber auf jeden Fall den Impuls mit hier anschieben. Je früher, desto besser. Also es geht nicht darum, einem Menschen, wo wir sagen, okay, jetzt ist er voll fähig, mit Geld umzugehen, jetzt bekommt er auch Geld, das bis dahin aufzuschieben, sondern lieber früher, auch wenn vielleicht das Kind dann noch überfordert ist, vielleicht noch zu früh, aber nicht komplett gut damit umgehen kann, aber soll ja lernen, mit Geld umzugehen, zu verstehen, wie teile ich mir das vielleicht auf, was kann ich davon machen, was ist überhaupt auch der Wert von Geld, was bekomme ich für was. Also lieber früher als später und nicht vielleicht später mit großen Beträgen, sondern lieber früher mit kleinen starten, um einfach da so ein bisschen dann den Umgang auch zu lernen. So ein bisschen so, wie wenn man auch Fußball spielen lernt. Logischerweise, wenn du 10 bist, kannst du dich ganz anders bewegen, als wenn du 4 bist. Und es sieht vielleicht auch manchmal lustig aus, wenn ein 4-Jähriger versucht, mit dem Ball zu hantieren. Aber ganz sicher wird dieser 4-Jährige mit 10 mit dem Ball besser umgehen, als der 10-Jährige, der erst da anfängt zu lernen, weil er dann motorisch schon besser ist. Und so ist es mit Geld halt. Genauso. Das heißt, damit haben wir nicht nur die Frage geklärt, ab welchem Alter, also quasi dann, wenn man weiß, was Zahlen sind, kann man ruhig damit anfangen, sondern auch wie viel, also lieber früher ein bisschen weniger. Und man kann sich auch die Frage stellen, okay, welches Budget, also wenn man jetzt den konkreten Betrag definieren möchte, vielleicht im Monat, dass man sich eher fragt, okay, wie viel Geld möchte ich denn, dass mein Kind pro Tag oder pro 3 Tage oder sowas zur Verfügung hat und das dann hochrechnen für den Monat. Das ist vielleicht eine ganz gute Orientierung. Und bitte nicht überlegen, okay, wie viel ist es denn bei mir damals gewesen? Denn erstens waren vielleicht die wirtschaftlichen Verhältnisse in der Familie andere. Ganz wichtig aber auch, wir haben natürlich auch eine Inflation und wir können jetzt nicht sagen, okay, damals habe ich irgendwie 5 Mark bekommen, deswegen kriegt mein Kind jetzt auch 2,50 €, sondern die Inflation darf da schon mit berücksichtigt werden. Man kann sich vielleicht auch so ein ganz kleines bisschen unter den anderen Eltern orientieren, wie es bei den Mitschülern so ist. Und gleichzeitig mag ich auch den Impuls geben, da auch eine eigene Richtung zu haben. Also wenn jetzt alle Mitschüler 500 € im Monat bekommen, muss man sich da nicht einreihen, sondern man darf da schon auch eine eigene Meinung haben, wie man sich da positioniert. Zumindest darf man aber wissen, was ist so die Range. Und wenn man sich ganz bewusst auch für mehr oder weniger entscheidet, das auch gerne mit dem Kind besprechen, warum. Weil sonst das Kind vielleicht sich auch vergleicht mit anderen und dann auch darüber schon die ersten Ungereimtheiten entstehen. Also man darf das gerne anders machen. Wichtig ist aber, dass das Kind das versteht und die Hintergründe kennt.
Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz guter Einstieg. Genau, Kinder lernen einfach dadurch, ja, Prioritäten zu setzen und vielleicht auch sofort die Konsequenzen von eigenen Entscheidungen zu spüren. Also wenn ich jetzt das Geld für das und das ausgegeben habe ich es für das und das nicht mehr. fördert natürlich irgendwie auch Selbstständigkeit und überhaupt, dass sie Entscheidungen treffen können. Und ich glaube auch ganz wichtig zu verstehen, dass Finanzbildung nicht in der Schule beginnt. Also dafür ist, glaube ich, dann die Klasse dann doch viel zu divers und die Hintergründe viel zu divers. Und letztendlich ist da Schule in erster Instanz auch nicht dafür da, Finanzbildung zu fördern, auch wenn es durchaus wünschenswert wäre, wenn es da noch ein bisschen mehr thematisiert werden würde. Aber sondern, dass das zu Hause einfach der Ort für Finanzbildung ist und ja irgendwie auch ein schöner, ja, geschützter Trainingsraum in Anführungszeichen. Da dürfen wir aber, glaube ich, auch lernen, und davon bist du ja auch ein Fan, Julian, dass dieser blöde deutsche Satz über Geld spricht man nicht mal ganz schnell aus den Köpfen gestrichen werden sollte, weil es total wichtig ist, über Geld zu sprechen, auch mit den Kindern über Geld zu sprechen, da einfach in den Dialog zu gehen. Was würdest du jungen Eltern dazu raten?
Das ist wirklich ein super, super, super wichtiger Aspekt, dass Kinder mitbekommen, dass über Geld gesprochen wird und auch geplant wird. Natürlich ist auch relevant, wie, also jetzt nicht das Gegenteil und die Eltern jammern die ganze Zeit untereinander, oh, wir haben kein Geld oder alles ist so teuer. Das hat natürlich auch das Potenzial auf Prägung. Aber auf gar keinen Fall sollte es ein Thema sein, was Kinder nicht mitbekommen, sondern dass es ganz normal ist, so wie wenn man überlegt, wo fahren wir in den Urlaub hin oder welches T-Shirt möchten wir denn gerne heute anziehen, macht es auch Sinn, einfach mit einbezogen zu werden in das Thema Geld. Und also ich weiß wirklich nicht, wo dieser Satz herkommt, über Geld spricht man nicht, aber wie will man denn da eine gewisse Kompetenz aufbauen, wenn man darüber nie spricht und sich auch nie mit anderen Menschen darüber austauscht? Also es macht gar keinen Sinn. Das bitte wirklich jeder sofort für sich streiten. Und ich glaube, eine riesengroße, wirklich riesengroße Herausforderung beim Thema Taschengeld, / Umgang mit Geld bei Kindern ist tatsächlich, dass ganz, ganz viele Erwachsene ja selber nie so richtig gelernt haben, mit Geld richtig umzugehen. Also wir haben es dann weder von den Eltern gelernt, noch haben wir es, das hast du gerade schon schön gesagt, in der Schule gelernt. Das heißt, es ist schon auch, wenn wir jetzt mal in dem Kinderslang bleiben, die Hausaufgabe der Eltern, selber auch erstmal nochmal zu lernen, okay, wie gehe ich denn richtig mit Geld um? Und da wäre zum Beispiel von mir, wenn das lernen möchte, ganz klar auch das Kontensystem anzuwenden. Da werden wir ja auch nicht müde, regelmäßig darauf hinzuweisen. Das ist einer der ersten Folgen, die unbedingt mal anhören, wenn du sie noch nicht dreimal gehört hast, und nochmal hören, wenn du sie zwar schon gehört hast, aber noch nicht anwendest. Denn wir müssen natürlich da auch in die Vorbildfunktion gehen und lernen, wie man Geld managt, wie man da intelligent mit umgeht, wie man seine Budgets dementsprechend aufstellt. Und nur dann können wir da auch Vorbilder sein. Denn meine persönliche Erfahrung ist, aus Tausenden von Gesprächen mit Menschen, unabhängig wie alt und unabhängig wie hoch das Einkommen ist, so wie ein Kind mit Geld umgeht, so wird es später der Erwachsene auch tun. Das heißt, wenn du zum Beispiel Taschengeld bekommst und es heute bekommst und morgen schon alles ausgegeben, dann wirst du auch als Erwachsener tendenziell eher derjenige sein, der immer null oder noch weniger auf dem Girokonto hat. Übrigens ganz unabhängig davon, wie hoch das Einkommen ist. Und wenn du das Kind bist, was halt beim nächsten Mal Taschengeld noch das Taschengeld vom letzten Mal hat, dann wirst du als Erwachsener auch eher derjenige sein, der einfach das ganze Geld bunkert und auch nicht in die wahre Kraft des Geldes kommt, um da mal nur so zwei Extrembilder zu prägen. Und das Schöne ist ja, dass als Elternteil hast du dann ja die Möglichkeit, auf das Verhalten des Kindes im Umgang mit Geld mit einzuwirken und das zu prägen. Das wird dir aber umso leichter fallen, wenn du natürlich auch weißt, wie das funktioniert und dass es sinnvoll sein kann, Geld zu budgetieren, für verschiedene Zwecke zu haben, einen Teil sofort auszugeben, für Spaß andere Teile an die Seite zu legen und dass die Kinder das idealerweise auch mitbekommen, dass du das so tust. Ja, das ist super wichtig. Und genauso Achtung auch, was du sagst und auch was du vielleicht nicht sagst, aber trotzdem auch in dir trägst, welche Programmierung, welche Glaubenssätze im Umgang mit Geld, denn das übernehmen die Kinder total schnell. Also du hast gerade schon gesagt, ne, über Geld spricht man nicht. Das bitte total ändern und auch aufpassen mit solchen Sätzen wie zum Beispiel, das Geld wächst nicht auf Bäumen oder wir können uns das nicht leisten. Da könnte man zum Beispiel das umprogrammieren. So eine Frage, ich mag total gerne die Formulierung, wie können wir uns das leisten? Oder wenn das Kind halt etwas haben möchte, wo es gerade nicht genug Geld für hat, einfach die Frage dann, okay, wie kannst du es dir leisten? Also wie viele Monate musst du dann vielleicht etwas Geld ansparen oder welche Möglichkeiten gibt es noch parallel, an weiteres Geld zu kommen, vielleicht Nebenjobs zu machen oder irgendwelche andere Ideen zu haben, wie man da an Geld kommt. Genauso auch Programmierung mit, oh, reiche Menschen sind schlechte Menschen oder böse Menschen oder ähnliches. Das wird Menschen, also deine Kinder in dem Fall, also junge Menschen, davon abhalten, selber auch irgendwann mal reich finanziell erfolgreich werden zu können, weil die ja die Programmierung haben, wenn ich reich wäre, wäre ich ein schlechter Mensch. Ich will aber auf gar keinen Fall ein schlechter Mensch sein, deswegen darf ich nicht reich werden. Das passiert alles unbewusst, ist aber super wichtig, sich selber da klar zu sein. Und im Zweifelsfall da nochmal mit einem guten Ansprechpartner drüber zu sprechen, denn ein wirklich guter, ich nenne es mal Finanzcoach, ist nicht unbedingt ein Finanzberater, sondern eher ein Finanzcoach, der hört dir 1-2 Minuten zu, wenn du über Geld sprichst und kann dir sofort sagen, welche Programmierung du hast und der kann dir auch sagen, wie dein eigenes finanzielles Leben für den Rest deines Lebens verlaufen wird, so wir daran da nichts ändern. Weil der sofort merkt, okay, welche Programmierung trägst du da in dir, auch wenn du sie nicht aussprichst. Und da gilt es dann auf jeden Fall daran auch zu arbeiten, um das nicht in andere Generationen dann unbewusst weiterzutragen.
Ja, total. Und wer die Folge mit Lisa gehört hat, das war ja mal, oder ich fand es eine sehr, sehr spannende Folge. Lisa ist Soziologin und betrachtet also das Thema Geld eigentlich aus einer ganz, ganz anderen Perspektive als wir. Aber genau das hat es so spannend gemacht. Und die hat auch ganz viel über das Thema Prägung gesprochen. Und daraus konnten wir uns ganz viele Verhaltensmuster erklären, weshalb Menschen so oder so handeln. Und sie hat eben auch ein Beispiel genannt, oder zwei Beispiele mit Kundinnen, also mit Frauen, mit denen sie zusammensaß. Und die eine hat immer mit ihrem Papa Excel-Tabellen gemacht und insbesondere von dem Papa gelernt, wie mit Geld umzugehen ist und wie sie ihre eigenen Entscheidungen trifft und hat absolutes finanzielles Selbstbewusstsein auch mit auf den Weg bekommen. Und als es irgendwann darum ging, dass sie sich die Frage gestellt hat, soll ich diese Immobilie hier kaufen oder nicht, hat sie ihren Papa angerufen und dann hat er sie gefragt, hast du dir deine Excel-Tabelle gemacht? Hast du dir deine Notizen gemacht? Und meinte sie ja. Und dann meinte der Papa, ja, warum fragst du mich dann? Gleichzeitig eine andere Kundin, die das alles natürlich nicht hatte und die bis zum Schluss auch finanziell absolut nicht erfolgreich war und leider immer, das ist auch wieder, was du auch schon so oft gesagt hast, Julian, es ist völlig egal, wie viel man verdient, wenn du nicht finanziell gebildet bist, hast du am Ende immer Geldprobleme. Und so war es bei der anderen Kundin eben auch und die war auch überhaupt nicht in der Lage, eigene Entscheidungen zu treffen. Und da vergessen wir häufig, dass das in der Kindheit schon anfängt oder auch so Kleinigkeiten, Julian, davon hattest du auch gerade gesprochen, solche Sachen wie immer zahlt Papa, gerne nicht machen, weil das Kind dadurch halt lernt, ah okay, nur Papa ist hier derjenige, der über Geldentscheidungen entscheidet, so. Oder auch nicht nur der Papa spricht mit dem Sohn über Geld, sondern natürlich auch mit der Tochter, auch also so Kleinigkeiten, super, super wichtig. Und gerade haben wir auch über die Höhe gesprochen und da, Julian, wolltest du dich ja auch nicht festlegen. Ich glaube auch, entscheidend ist weniger die Höhe, sondern auch, dass das Kind lernt, mit einem festen Betrag auszukommen, aber auch, dass dieser Betrag zuverlässig kommt. Also ich kann mich darauf verlassen, dass er kommt und dann darf ich damit meine eigenen Entscheidungen treffen und gegebenenfalls auch Fehlentscheidungen. Also kann ich jetzt von mir auch behaupten, dass nicht jeder meiner Investitionen eine gute Investition war. Aber man lernt doch draus. Aber eine spannende Frage, finde ich, ist, vielleicht hast du da eine Meinung zu, Julian, oder auch Erfahrung aus den verschiedenen Gesprächen, sollte Taschengeld noch an Leistung gekoppelt sein?
Oh ja, das ist ein wirklich guter Punkt. Und es hat viel Potenzial, in alle Richtungen zu gehen. Ich würde erstmal gerne anknüpfen an das, was du gesagt hast. Also sollte gerne einfach erstmal regelmäßig sein, dass man damit planen kann, weil sonst kann man ja auch gar nicht lernen, sich das aufzuteilen, bis das nächste Mal was kommt. Und was mir zum Beispiel total geholfen hat, damals, das fand ich ganz toll von meinen Eltern, ich sollte einfach, das war dann auch meine Aufgabe, eine Tabelle entwickeln für immer das gesamte Jahr. Und bei mir gab es einmal im Monat Taschengeld. Und dann bin ich mit diesem Zettel in dem Fall dann zu meinem Papa und habe dann gesagt, guck mal, jetzt hätte ich gerne für April mein Taschengeld. Da hat er dann ein Kreuz drauf gemacht, unterschrieben, ich habe drauf unterschrieben. Und dann wusste ich, okay, ich habe jetzt schon 4-mal in diesem Jahr bekommen. Ich darf jetzt noch 8-mal bekommen und so habe ich schon so ein bisschen auch dieses Vorausschauen lernen können. Das fand ich ganz cool. Und ja, das mit den Leistungen ist so eine Sache. Ich würde fast sagen, ja und nein gleichzeitig. Also erstmal würde ich sagen, bedingungslos, einfach nur durch das Sein. Und auf der anderen Seite kann man es aber steigern, indem man sagt, okay, ich darf schon auch gerne prägen, wenn du für irgendein Ergebnis sorgst, dann hast du auch was davon. Jetzt muss man natürlich sich überlegen, was für ein Ergebnis sollte das sein, sowas wie Schulnoten, oder könnte das vielleicht eher etwas sein, dass man vielleicht unternehmerisches Denken auch schon fördert, zum Beispiel, das ist jetzt wahrscheinlich nicht beim 6-Jährigen der Fall, aber beim 14-, 16-Jährigen sehr wohl, könnte man sagen, okay, und für jeden Euro, den du dir noch auf anderen Wegen dazu verdienst, zum Beispiel, weil du einen Nebenjob machst oder weil du schon dir kleine unternehmerische Strukturen aufbaust oder was auch immer, also für alles das, was du noch zusätzlich nachweislich auf, nennen wir es auch mal legalen Wege natürlich, dazu organisierst, gibt's von mir nochmal zum Beispiel das Gleiche on top. Also verdienst du dir nochmal 10 Euro dazu, kriegst du von mir nochmal 10 Euro dazu oder ähnliches. Also dass man nicht nur einfach fördert, okay, du musst nichts tun und Geld kommt immer zu dir, dann fördert man eher
Ja gut, jetzt hätte ich fast gesagt, das Angestellten-Denken, so ist es ja auch nicht. Also das ist ja nicht so, dass du nichts für tun musst, aber du lernst einfach in festen Strukturen, sondern dass man auch noch andere Dinge einfach mit befördert. Nach Kiyosaki gibt es ja 4 Einkommensquadranten. Das ist auch wieder eine andere Folge, wo wir schon mal gemacht haben, als Wiederholung gerne. Es gibt Angestellte und Beamte. Es gibt aber auch Selbstständige, es gibt auch Unternehmer und es gibt auch Investoren. Und dass man auch da schon so Impulse gibt, wie das denn funktioniert. Und das Kinder hinterher auch, wenn sie zum Beispiel überlegen, wie möchte ich zukünftig mein Einkommen gestalten, welchen Beruf möchte ich wählen, das auch mit auf dem Schirm haben, weil das ist auch etwas, was wir in der Schule wiederum nicht lernen. Und diese Geschichte, ich unterstütze zum Beispiel selbstständige oder unternehmerische Aktivitäten durch zum Beispiel, ich bezuschusse das nochmal extra, kann man fördern. Man kann auch sagen, okay, ich möchte auch schon mal einen ersten Einblick in das Thema Investor geben, sodass man, jetzt vielleicht erst ein kleiner anderer Loop, wie gehe ich mit dem Geld um? Könnte man zum Beispiel sagen, ich teile das auch wieder wie das Kontensystem auf verschiedene Konten auf. In dem Fall dürften das zum Beispiel einfach transparente Tüten sein, wo man dann wirklich physisches Geld reintut. Kannst du dir vielleicht gleich nochmal merken, dass wir nochmal drüber sprechen. Sollte Taschengeld eigentlich in bar oder digital oder beides sein? Bei dem physischen Geld auf jeden Fall könnte man sagen, es gibt eine Tüte, wo man auch sehen kann, wie viel drin ist. Deswegen transparent. Für die Ziele, die du dir so kurzfristig aufbauen möchtest, zum Beispiel möchtest du dir in, keine Ahnung, 2-3 Wochen mal eine Käppi kaufen, die kostet aber mehr, als du jetzt gerade Taschengeld hast, also müssen wir da so lange Geld ansparen, bis das da ist. Dann gibt es eine Tüte, da kommt einfach Geld rein, das ist immer zur freien Verfügung, ich habe jetzt gerade Lust auf ein Eis, zack, rausgenommen. Und es gibt vielleicht auch eine Tüte, wo Geld drin wächst, also vermehren. Und da, um den Loop wieder zuzumachen, könnte man schon lernen, auch investorisch zu denken. Das heißt zum Beispiel, eine weitere Förderung durch die Eltern könnte zum Beispiel sein, auf das Geld, was in der Tüte vermehren drin ist, gibt es, muss man auch wieder überlegen, monatlich oder quartalsweise oder jährlich, jährlich ist wahrscheinlich viel zu groß für Kinder, weil das sehr weit weg ist, gibt es noch einen Zins von den Eltern obendrauf. Zum Beispiel für alles, was da drin ist, zu dem jeweiligen Turnus einmal im Quartal, gibt es nochmal 5 oder 10% wieder obendrauf durch die Eltern. Das heißt, man darf sich auch vorher überlegen, das Gesamtbudget, was ich meinen Kindern an Taschengeld zur Verfügung stellen möchte, wie möchte ich das geben? Einfach alles direkt fest oder ein Teil als zusätzliche Förderung, wenn sie halt selber Geld verdienen, oder ein Teil als Zinsen, um auch da zu lernen, okay, es lohnt sich auch, Geld anzulegen, weil es dann auch wirklich mehr wird. Und ich habe einen wirklichen Mehrwert davon, wenn ich heute auf Konsum verzichte und das schon lerne, dass ich halt später noch mehr davon habe. Weil wenn ich das nur als Kind programmiere mit, wenn ich es nicht ausgebe, habe ich den Schmerz, ich kann mir Dinge nicht leisten, habe ich auch da schon die falsche Programmierung. Weil wir wollen ja eigentlich auch eigenverantwortliche Sparer aufbauen, die halt auch einen Sinn da drin sehen, Geld auch einen Teil meines Geldes an die Seite zu legen, weil ich dann auch wirklich Vorteile dadurch bekomme und das auch zu incentivieren. Das geht natürlich am besten in dem Fall mit Bargeld, um das auch zu sehen. Und jetzt gerne die Einladung an dich, nochmal die Frage zu stellen mit physisches oder digitales Geld.
Ja, Julian, physisches oder digitales Geld.
Ja, danke, dass du das mal fragst. Sehr guter Punkt. Nein, also ich wollte hier keinen großen Monolog machen, deswegen gerne auch immer wieder ein bisschen was von dir dazwischen. Tatsächlich ist auch wirklich wichtig, beides zu lernen. Starten würde ich physischem Geld, weil es einfach überhaupt erstmal in diese Vorstellungskraft einhilft, damit zu starten. Im zweiten Schritt später würde ich aber auch plädieren, auch schon mit digitalem Geld zu arbeiten. Was konkret? Ich würde das aufteilen auf 2 Dinge. Einmal ein eigenes Girokonto, um auch zu lernen, okay, wie bezahle ich damit in Läden? Wie hole ich da Geld vom Geldautomat ab? Und aber auch schon direkt ein Depot zu haben, wo die Kinder auch sich einloggen können, beziehungsweise wo man das dann gemeinsam macht und dann auch sehen kann, dass das Geld dort auch digital wächst. Weil bei den Kinderkunden, die ich betreue, merke ich regelmäßig, dass die da wirklich auch schon in jungen Jahren, also auch schon mit 12, 14 richtig Bock drauf haben zu sehen, okay, warum ist es jetzt denn da investiert, in welche Investments, wie funktionieren vielleicht sogar auch Aktien und Investmentfonds und geil, ich habe da jetzt 1.000 Euro reingelegt, nach einem Jahr sind es da 1.100 drin, also das macht auf jeden Fall auch Sinn, da ab einem gewissen Alter mit zu starten. Vorsicht, was ich noch dazu sagen mag, viele Gesellschaften, ich denke da vor allen Dingen auch an Banken, haben auch ein großes Interesse, dass Kinder so früh wie möglich bei denen ihr Konto oder verschiedene Finanzprodukte haben. Dass das nicht geprimed wird, diese Bank oder diese Gesellschaft ist zuständig für Geldfragen oder für Altersvorsorge oder was auch immer, sondern dass man von vornherein auch lernt, okay, das ist jetzt nur ein Werkzeug, aber diese Gesellschaft ist nicht die, mit der ich hinterher alles im Leben, was mit Geld zu tun hat, tue. Weil das ist eigentlich das Ziel von ganz klassischen Banken. Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum es Geschenke gibt an Weltspartag. Ne? Ich gehe zu dieser einen Gesellschaft als Kind das erste Mal, keine Ahnung, zum Beispiel mit 6. Dann mache ich das, bis ich 18 bin. Also 12 Jahre lang hat diese Bank den Vorteil, mich zu primen. Wenn es um Geld geht, gehe ich dorthin. Da wollen wir schon auch Menschen frühzeitig daran gewöhnen, objektiv zum Markt zu sein und immer die Frage zu stellen, okay, was ist gerade mein Wunsch? Worum geht es hier eigentlich? Um Geld vermehren, um Sicherheit, um Gesundheitsdienstleistung, um Kredit oder was auch immer? Und welche Kategorie von Finanzanbieter, also sei es jetzt Bank, Versicherung, Vermögensverwalter, passt dazu? Und in dieser Kategorie, welche Gesellschaft von den vielen, die es gibt, passt am besten, um meinen Wunsch zu bedienen? Also nicht alles mache ich bei dieser einen Gesellschaft. Da darf man auch ein bisschen aufpassen.
Ja, ich glaube, so im alltäglichen Leben sehen Kinder ja fast nur noch Karte, Smartphone, Smartwatch, womit irgendwie bezahlt wird. Aber ja, führt natürlich oder kann zum Verlust des Geldgefühls irgendwie führen. Ich kann mir auch vorstellen, dass je nach Alter und je nach Höhe, je nachdem, was man halt an Taschengeld bekommt, wenn man jetzt einen Zehner bekommt, ist ein bisschen witzlos, den ins Depot zu packen. Weil was wird dann davon schon noch übrig bleiben? Aber je nach Höhe und Alter kann ich mir auch vorstellen, dass auch Hybridlösungen vielleicht einfach eine gute Alternative sind.
Ja, ich glaube tatsächlich, im ersten Schritt ist dieser absolute Betrag nicht so entscheidend, sondern es geht eher darum zu lernen, was es alles gibt und wie das funktioniert und auch so diese Philosophie zu lernen, wer den Pfennig nicht ehrt, ist den Taler nicht wert. Also schon auch wirklich mit kleinen Beträgen und wenn man zum Beispiel zum Geburtstag von Oma und Opa oder Onkel oder wie auch immer mal ein bisschen Geld bekommt, zu überlegen, soll das jetzt zusätzlich für den direkten Konsum zur Verfügung stehen oder wollen wir das nicht wirklich auch mal anlegen, mindestens in die Vermehren-Transparenztüte, besser aber vielleicht sogar ins Depot, um auch da zu sehen, dass es halt sinnvoll sein kann, wie Geld sich vermehrt. Und ich würde das auf gar keinen Fall auf ein Tagesgeldkonto oder Sparbuch oder einen Bausparvertrag oder sowas packen,
ja.
Weil wir da ja nicht mal die Inflation schaden, Inflation ausgleichen. Da geht es mir um zwei Dinge. Erstens wirklich auch als Elternteil die Verantwortung von Anfang an zu übernehmen. Das Geld soll gut wachsen und es soll auch die Chance haben auf 6% Rendite und deutlich mehr. Und es geht aber auch darum, dass Kinder lernen,
ja.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Geld anzulegen. Und wenn ich von Anfang an auch damit, mir fällt nur das englische Wort ein, familiar bin, was heißt nochmal auf Deutsch, vertraut bin, das sind zum Beispiel Investments, das sind Aktien, das sind Börsen, langsam rangeführt, dann merke, also meine Erfahrung ist zumindest, dass Kinder da teilweise sogar viel neugieriger und interessierter dran sind als Erwachsene. Und wir dann die Chance haben, wirklich eine Generation von Menschen zu entwickeln, die hochintelligent ihr Geld investieren kann und das Thema Geld und Finanzen wirklich eine sehr positive, unterstützende, leichte Kraft, eine erfolgreiche Kraft im Leben dieser Menschen wird. Und ich meine, wie cool ist das denn, von Anfang an auch zu lernen, in die richtigen Arten von Anlagen zu investieren und dann halt auch wirklich sich ein Vermögen langfristig aufbauen zu können, weil man halt schon verstanden hat, was ist der Zinseszinseffekt, was ist passives Einkommen, was ist Inflation, kann man vielleicht auch so erklären, Inflation mit Bildern. Stell dir vor, du machst eine Wanne voll mit Wasser, über die Zeit verdunstet es. Das passiert mit Geld, wenn wir das falsch anlegen, wenn wir es in Geldwerte investieren, investieren wir es in Sachwerte. Also packen wir zum Beispiel in diese Badewanne lieber Steine, dann verdunstet das nicht. Sachwerte sind zum Beispiel die Beteiligung an Aktien oder auch Immobilien oder Edelmetalle, was auch immer. Und Geldwerte ist halt sowas, also dieses Wasser ist dann sowas wie Sparbuch, Bausparvertrag. Ganz einfach machen, aber auch das gehört zu diesem Thema, über Geld spricht man nicht. Also keine Angst, die Kinder verstehen das schon, wenn wir Interesse haben, denen das auch jeweils altersgerecht verständlich zu machen. Und vielleicht haben wir sonst als Eltern eher davor Angst, dass die Kinder sich mit 18 besser auskennen als wir mit 30 oder 40. Hab keine Angst davor, weil das willst du ja eigentlich. Du ja. willst die doch besser und erfolgreicher machen in dem Thema und nicht vor die gleichen Herausforderungen stellen, wie du selbst dann standest.
Ich glaube auch. Die eigentliche Lektion hinter Taschengeld ist ja, dass die Kinder Verantwortung übernehmen, vielleicht auch Geduld lernen, insbesondere wenn wir über das Thema Depot sprechen, dass Geld halt eben auch Zeit braucht, um sich zu vermehren, dass sie planen lernen. Ich habe jetzt das und das zur Verfügung, das investiere ich dafür oder das gebe ich einfach dafür aus oder was kommt eben auch nächsten Monat, womit kann ich rechnen, wann kann ich mir XY kaufen und eben auch Eigenständigkeit und damit auch ganz, ganz viel Selbstbewusstsein bekommen. Es geht ja da einfach auch das, was du gerade nochmal gesagt hast, viel einfach um Erfahrung sammeln und es ist ja viel wertvoller, als einen 10-Euro-Fehler mit 9 zu machen, als einen 10.000-Euro-Fehler mit 29 zu machen. Und ich glaube, das kann Taschengeld auf jeden Fall bieten, dass wir vor solchen Fehlentscheidungen dann im Alter, im vorangeschrittenen Alter, bewahrt bleiben.
Absolut. Also das ist mir auch nochmal ganz wichtig. Wir sind alle so aufgewachsen, es geht am besten Fall darum, keine Fehler zu machen. Das würde ich auf gar keinen Fall unterstreichen, sondern das Gegenteil sorgt dafür, dass die Kinder auch gerade im Umgang mit Geld viele Fehler machen, aber aus denen sie lernen können. Und je früher sie das machen, desto stabiler können sie ja dann, wenn sie dann auch mit relevanten Geldbeträgen zu tun haben, damit gut umgehen. Also es geht nicht darum, das alles richtig zu machen, sondern von Fehler zu Fehler zu Fehler zu gehen und das auch altersgerecht immer zu adressieren, zu transportieren, zu erklären, viele Bilder entwickeln, zum Beispiel Zinseszins ist sowas wie, guck mal, parallel pflanzen wir jetzt mal einen Blumensamen und gucken mal, wie das ist. Also wir gucken am nächsten Tag, oh, ist noch gar nichts passiert, eine Woche später ist noch gar nichts passiert, aber nach ein paar Wochen blüht es halt schön. Also da in vielen Bildern auch zu arbeiten und das zu verknüpfen und diese doch sehr theoretische Welt möglichst verständlich in die reale Welt irgendwie zu transportieren. Denn das ist, glaube ich, die große Herausforderung, dass ganz viel bei Geld eher Kopf ist. Und spätestens, wenn wir jetzt über digitales Geld sprechen, muss ich irgendwie eine Vorstellungskraft haben, was das überhaupt ist. Und wenn ich da immer mit Bildern arbeite, kindgerecht, dann lernen die halt früh den richtigen Umgang. Und dann ist sichergestellt, dass auch dieser Mensch als Erwachsener dann das richtig tut. Denn sonst, wie gesagt, also das, was man als Kind falsch gelernt hat, das durchzieht sich auch jahrelang noch den Erwachsenen. Es sei denn, der sagt ganz explizit, oh, ich habe Finanzprobleme, bitte lieber Finanzcoach, hilf mir und zeig mir, wo da meine Programmierungen sind, weil ich sehe das so oft bei Menschen, die glauben, wenn sie mehr Einkommen hätten, dann wäre das Problem gelöst, was aber überhaupt nicht die Ursache ist. Und dann ist ganz oft irgendwas im Externen schuld, wenn es mit Finanzen nicht funktioniert, dann ist es irgendwie der Arbeitgeber, der nicht genug gezahlt oder das Leben, was so teuer ist oder was auch immer. Das Gegenteil ist der Fall. Also da darf ich früh lernen, in Eigenverantwortung zu kommen. Und das hat nie was mit dem Außen zu tun, ob ich finanziell vorwärts komme oder nicht oder ob und wann ich meine zum Beispiel finanzielle Freiheit erziele. Auch das kann etwas sein, ne, mit Kindern drüber zu sprechen. Was ist das eigentlich? Also arbeite ich eigentlich, um Geld zu bekommen oder arbeite ich eigentlich deswegen, um Geld zu bekommen, was ich nutze, um meine finanzielle Freiheit aufzubauen, um halt nicht bis 67 arbeiten zu müssen, sondern zu dürfen. Und ich dann das mache, was mir Spaß macht beruflich, aber nicht das Geld der Hauptgrund ist, der mich ertreibt.
Okay, damit würde ich sagen, haben wir doch die Big Points des Themas abgeschlossen und können, glaube ich, auf jeden Fall mitnehmen, dass Taschengeld auf jeden Fall viel mehr ist als nur ein paar Münzen am Wochenende, sondern dass es häufig der Schritt in Richtung Eigenverantwortung ist und auch die Chance, den Kindern einen gesunden Umgang mit Geld mitzugeben. Und damit würde ich sagen, schließen wir die Folge und an alle Eltern oder insbesondere die Eltern, wenn euch die Folge gefallen hat und das wurde auch hier an uns herangetragen, abonniert gerne den Podcast oder teilt die Folge mit anderen Eltern und ja, schreibt uns doch auch gerne, wie regelt ihr denn eigentlich das Thema Taschengeld zu Hause und hat die Folge da vielleicht ein bisschen zu beigetragen. Und dann würde ich sagen, keep growing and stay healthy, especially financially. Deine Amelie Lieder.
Und dein Julian Krüger. Und ich mag schließen mit einem Tipp, weil ganz oft kommt in Gesprächen auch noch die Frage, Julian, hast du noch irgendwas, wo wir uns da weiter einarbeiten können oder was wir nutzen können, damit unsere Kinder den Umgang mit Geld gut lernen? Es gibt ein ganz tolles Buch, das heißt Ein Hund namens Money. Der Autor ist Bodo Schäfer, ist auch ein sehr bekannter Finanzcoach. Und das ist ein Buch, was ich wirklich empfehlen kann, schon für Kinder ab, sagen wir mal so 8 Jahre aufwärts. Es ist wirklich toll gemacht, kann man lesen oder hören oder auch vorlesen. Und ich würde es tatsächlich sogar auch vielen Erwachsenen empfehlen, um erstmal zu lernen, okay, wie funktioniert Geld? Deswegen an dieser Stelle als Abschluss der Folge die Empfehlung, das Buch Ein Hund namens Money. Und damit bis zur nächsten Folge. Danke fürs Reinhören. Tschüss.